wo dann die BürgerInnen auch sofort sagen, ja, aber irgendwie, das ist doch so ein bisschen überkandidelt und irgendwie so richtig hilfreich ist es doch eigentlich nicht und die kommen doch auch gar nicht zu Punkt. Und das ist eigentlich, es tut manchmal auch ein bisschen weh, aber eigentlich ist es auch ganz schön, da den Spiegel vorgehalten zu bekommen. Weil man dann doch merkt, dass man sehr stark einmal in den Logiken seines Faches, aber auch so ein bisschen ja in den Logiken dieser wissenschaftlichen Community verhaftet ist.
Herzlich willkommen bei Spread the Word, der Podcast zum Thema Wissenschaftskommunikation. Die Hamburg Research Academy spricht mit den Köpfen hinter spannenden WISCOM-Projekten darüber, wie sie Forschung erfolgreich vermitteln. Mein Name ist Fenja de Silva Schmidt. Schön, dass Sie zuhören. Sie haben es eben im Intro vielleicht schon bemerkt. Leider ist die Tonqualität in dieser Folge teilweise nicht so gut wie gewohnt, weil wir bei der Aufnahme technische Probleme hatten. Das tut uns leid. Wir wollten das interessante Gespräch dieser Folge aber trotzdem gerne veröffentlichen und hoffen, dass Sie dennoch gern reinhören. Heute bin ich per Zoom mit Mia Berg und Christine Oswald vom Projekt Social Media History verabredet. In dem Citizen Science Projekt untersucht ein Team aus HistorikerInnen der Universitäten Hamburg und Bochum, wie Geschichte auf Social Media dargestellt wird und welche Akteure dabei zu Wort kommen. An dem Projekt sind außerdem der Verein Kulturpixel e.V. und interessierte BürgerInnen beteiligt. Christine Oswald ist die Projektkoordinatorin an der Universität Hamburg. Mia Berg ist Doktorandin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Ruhr-Universität Bochum. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Zeit haben. Vielleicht können Sie zum Einstieg einmal grob erzählen, worum geht es und was wollen Sie in dem Projekt herausfinden?
In unserem Projekt Social Media History geht es um die große Frage, welchen Einfluss Geschichtsdarstellungen in sozialen Medien auf die Menschen haben, die sie produzieren und nutzen. Das interessiert uns deshalb, weil wir glauben, dass Geschichte für die Gegenwart eine sehr große Relevanz hat und dass Informationen, ob falsch oder richtig, über Geschichte einen sehr großen Einfluss auf das Weltbild der Menschen haben, die sich damit beschäftigen. Geschichtsdarstellungen in den sozialen Medien sind sehr vielfältig und auch sehr umfangreich. Wir beschäftigen uns im Schwerpunkt mit den Plattformen Instagram und TikTok und verstehen uns dabei nicht als Geschichtspolizei. Das heißt, es geht uns nicht darum, herauszufinden oder zu korrigieren, ob die Darstellungen richtig oder falsch sind, sondern vielmehr zu schauen, wer sind die Menschen, die diese Sachen produzieren, was sind ihre Beweggründe und wer sind auch die Menschen, die sich die Sachen anschauen und auch, wie wirken sich beispielsweise die Algorithmen der Plattformen darauf aus, was für Inhalte die Menschen sehen. Und auf der anderen Seite interessiert uns natürlich die Frage, wir sind ein Forschungsprojekt, wie man Geschichtsdarstellungen in sozialen Medien eigentlich großumfänglich erforschen kann und welche Methoden, Herangehensweisen, Konzepte es eigentlich braucht, um diese Erforschung auf eine wissenschaftlich fundierte Basis zu stellen.
Das heißt, Sie haben sowohl inhaltliche Fragen, was die Geschichtsdarstellung selbst angeht, als auch methodische Fragen, die Sie so ein bisschen als Pionierprojekt lösen möchten, weil Forschung auf Social Media ja sich entwickelt, während sich Social Media selber auch weiterentwickelt, richtig?
Genau.
Haben Sie sich denn auf eine bestimmte Zeit eingegrenzt oder so? Oder ist das wirklich so breit Geschichtsdarstellungen zu jedwedem Thema?
Ich würde sagen, der Ansatz war erst möglichst breit tatsächlich. Wir haben erst einen sehr subjektiven Zugang gewählt und, glaube ich, einfach sehr viel Zeit auf den Plattformen verbracht. Unsere For You-Pages durchsucht, nach einschlägigen Hashtags gesucht, um überhaupt eine grobe Vorstellung zu bekommen, wie so das Feld aussieht. Wir bekommen auch ziemlich häufig gerade von den BürgerInnen, mit denen wir in Workshops zusammenarbeiten oder auch im Projekt, die Frage, ja, wie sieht denn Geschichte aus auf den Plattformen und was gibt es da so? Und ein bisschen die unbefriedigende, aber wahre Antwort ist wahrscheinlich, es gibt alles. Also es gibt vermutlich irgendwie jedes Thema, jedes Format, jede Subcommunity historischer Natur, sei es zum Beispiel Reenactments, sei es Münzsammlungen, sei es historische Fotos, also verschiedenste Epochen. Und es ist ein bisschen schwierig, sich da, glaube ich, zu fokussieren. Aber wir haben am Anfang eben versucht, ein bisschen zu gucken, okay, wie ist das Spektrum? Also von ganz professionellen und institutionalisierten Accounts und Darstellungen von Museen und Gedenkstätten bis hin zu Leuten, die vielleicht ganz singulär was zur Geschichte posten, vielleicht auch unbewusst, indem sie einfach mal ein Selfie machen, wenn sie an einem historischen Ort waren, indem sie sich vielleicht mal mit ihrer Familiengeschichte auseinandersetzen etc. Und haben dann da halt geguckt, wie kann sich das vielleicht auf so einer allgemeineren Ebene beschreiben lassen? Wir versuchen jetzt aber auch zunehmend zu gucken, okay, was könnten spezifischere Unterthemen sein, die vielleicht interessant sein könnten, um auch einfach die analytischen Einheiten ein bisschen kleiner zu machen und sich halt so einzelne Themenbereiche auch mal vertieft anzugucken.
Das klingt insgesamt total spannend und sehr vielfältig auf jeden Fall. Jetzt haben Sie ja eben schon die BürgerInnen erwähnt. An welcher Stelle kommen die denn in dem Projekt ins Spiel? Was machen die? Inwiefern sind die beteiligt?
Die BürgerInnen sind ein ganz essentieller Teil unseres Projektes und sind eigentlich an fast allem beteiligt, was wir tun. Das ist auch ein bisschen die Besonderheit an unserem Projekt im Vergleich mit anderen Citizen Science Projekten, weil wir von Anfang an gesagt haben, dass wir unsere BürgerInnen eigentlich in alles integrieren möchten oder ihnen die Möglichkeit geben möchten, an allem teilzuhaben, was wir tun. Wir haben zum einen einen Beirat, unseren DA-Beirat, der fester Teil des Projektteams ist, den wir auch tatsächlich als festen Teil des Projektteams verstehen, der an unseren Meetings teilnehmen kann und sich in alles einbringen kann, was er oder sie eben möchte. Das heißt, wir diskutieren organisatorische Dinge, inhaltliche Fragen, strategische Vorgehensweisen, mögliche Forschungsfragen mit den Teilnehmenden des DA-Beirates und versuchen, damit die verschiedenen Unteraspekte, die das Projekt umfasst, immer auch aus einer Perspektive zu betrachten, die nicht die fachwissenschaftliche und vor allem historische Perspektive ist, sondern diejenige der Menschen, die zum einen Social Media einfach privat nutzen und damit ganz viel dazu beitragen können, was das für sie bedeutet, welche Rolle das in ihrem Leben spielt und wie sie eben Geschichtsdarstellungen wahrnehmen. Zugleich arbeiten wir mit BürgerInnen im Rahmen unserer Workshops, denn ein wichtiger Teil des Projektes ist es, dass wir offene Bildungsmaterialien erstellen, sogenannte Open Educational Resources, in denen wir zeigen und erklären möchten, wie man Inhalte in sozialen Medien analysieren, verstehen, einordnen, aber auch selbst produzieren kann. Und diese Bildungsmaterialien haben wir zusammen mit unserem DA-Beirat erstellt und testen und diskutieren sie im Rahmen öffentlicher Workshops mit anderen BürgerInnen, um quasi nochmal eine Feedbackschleife einzuholen von Menschen, die das Projekt nicht so gut von innen kennen, wie das unser Beirat tut und die vielleicht auch nochmal aus anderen Perspektiven und mit anderen Hintergründen oder auch anderen Intentionen einfach auf diese Materialien schauen. Wir machen 4 solcher Workshops im Rahmen des Projektes, die aufeinander aufbauen. Das heißt, jeder Workshop ist quasi eine Verbesserungsschleife für den vorherigen und auch für die Materialien, die wir dann entsprechend immer wieder verbessern, sodass wir quasi genau in 2 verschiedenen Stufen mit BürgerInnen zusammenarbeiten.
Das heißt, Sie machen sozusagen gleichzeitig Forschungsarbeit und auch Bildungsarbeit, weil am Ende ja auch ganz konkrete Bildungsmaterialien dabei rauskommen. Das klingt für mich jetzt erstmal im Vergleich zu einem normalen Forschungsprojekt super aufwendig und ja sehr zeitaufwendig, aber auch sehr arbeitsaufwendig davon, dass man sich ja auf ganz andere Logiken einlassen muss wahrscheinlich und auf ganz andere Weisen kommunizieren muss, oder?
Absolut. Also wir merken das bei uns im Projekt sehr stark und sind da auch sehr dankbar für das Feedback der BürgerInnen, gerade im DA-Beirat, weil man sehr schnell feststellt, dass wir insbesondere auch als HistorikerInnen zu sehr komplexen Formulierungen und Darstellungsweisen tendieren. Und dass auch manche Sachen, die für uns vielleicht einfach selbstverständlich sind, sich nicht unbedingt automatisch erklären. Das merkt man auf inhaltlicher Ebene bei sozialen Medien relativ schnell, dass man einfach viel mehr über so grundsätzliche Funktionslogiken sprechen muss, dass man irgendwie erklären muss, was machen die Medien, was sind spezifische Begriffe auch. Wir haben jetzt für die Lernmaterialien deshalb auch noch ein Glossar eingefügt, um da einfach die Möglichkeit zu haben, Sachen nochmal spezifisch aufgreifen zu können. Das merken wir zum Beispiel aber auch ganz stark, wenn wir mal gemeinsam wissenschaftliche Texte diskutieren oder wenn wir gucken, okay, was gibt es in der bisherigen Forschungsliteratur vielleicht für Analyseraster, wo dann die BürgerInnen auch sofort sagen, ja, aber irgendwie, das ist doch so ein bisschen überkandidelt und irgendwie so richtig hilfreich ist es doch eigentlich nicht und die kommen doch auch gar nicht zum Punkt. Und das ist eigentlich, es tut manchmal auch ein bisschen weh, aber eigentlich ist es auch ganz schön, da den Spiegel vorgehalten zu bekommen. Weil man dann doch merkt, dass man sehr stark einmal in den Logiken seines Faches, aber auch so ein bisschen ja in den Logiken dieser wissenschaftlichen Community verhaftet ist, dass man doch eine spezifische Art hat zu kommunizieren, dass man eine spezifische Art hat, Sachen vielleicht auch einfach unnötig komplex zu machen Und da ist das schon irgendwie, glaube ich, ein bisschen die Anforderung, das an unterschiedliche Zielpublika aufzubereiten, zu kommunizieren. Wir kommunizieren viel mit den Bürgerinnen, klar. Wir müssen irgendwie gucken in den Lernmaterialien, wie da die Ansprache ist. Wir haben ja aber auch noch einen Instagram-Account, den wir irgendwie bespielen, wo dann im Prinzip nochmal eine andere Runterbrechung und Reduzierung ist, einfach weil wir weniger Text schreiben können aufgrund von Zeichenbegrenzung. Und deshalb sind es so Abstufungen an Komplexität und Arten der Darstellung, die es im Projekt letztendlich gibt.
Spannend. Auf den Instagram-Account komme ich auf jeden Fall später auch nochmal zurück. Jetzt interessiert mich gerade nochmal, wie Sie die BürgerInnen, die den Dabeirat bilden, wie Sie die gefunden haben. Weil ich könnte mir vorstellen, dass das für die ja auch, klar, es ist irgendwie spannend, so einen Einblick in Forschungsprojekte zu bekommen, aber wahrscheinlich ist es für die ja auch aufwendig. Also irgendwie muss man ja erstmal die Zielgruppe für so ein Projekt finden und dann ja natürlich auch motivieren, dass sie dann auch wirklich dabei sind, ne?
Tatsächlich ist das eine der größten Herausforderungen, glaube ich, für Citizen Science-Projekte, sie zu finden und die Motivation auch hochzuhalten. Unser Dabeirat arbeitet mit uns über 2,5 Jahre fast. Und das ist natürlich, wie Sie sagen, schon eine große Aufgabe für sie. Sie müssen das natürlich in ihr Leben integrieren, neben allen anderen Dingen, der Arbeit, Kindern, Privatleben, Freizeit. Und die Ansprache war für uns ein großes Thema, aber vorher haben wir uns lange und ausführlich erstmal mit dem grundsätzlichen Konzept beschäftigt. Also damit, was wollen wir den BürgerInnen geben? Das finden wir ganz wichtig, dass wir einfach dankbar sind für die Zeit und die gedankliche Arbeit, die sie in uns investieren, aber auch, was möchten wir eigentlich von ihnen? Das heißt, wir sind nicht einfach losgegangen und haben gesagt, so, wir möchten jetzt mit 20 tollen Menschen zusammenarbeiten, sondern wir haben schon versucht, das Ganze auf eine gute, fundierte Basis zu stellen. Und dann haben wir tatsächlich eine offene Ausschreibung gestartet. Wir haben versucht, das mit einem sehr lockeren, offenen Text zu tun, der klar gemacht hat, dass wir keine wissenschaftlichen Ansprüche an die Menschen stellen, dass sie also kein bestimmtes Vorwissen mitbringen müssen und dass sich der Umfang dann doch in Grenzen hält. Also es ist natürlich jetzt keine halbe Stelle oder sowas an Arbeit, die investiert werden muss, sondern das sind wirklich sehr, sehr wenige Stunden eigentlich in der Woche. Und daraufhin haben wir das geteilt auf unserer eigenen Website, aber auch auf verschiedenen Plattformen. Wir haben es an Vereine geschickt. Wir haben es natürlich über die Pressestellen der beiden Unis geteilt und haben tatsächlich über 70 Bewerbungen bekommen für den Dabeirat.
Das ist ja schon ein ordentlicher Erfolg wahrscheinlich, ne?
Auf jeden Fall. Was uns sehr überrascht hat, war, dass ein wirklich großer Teil der Bewerbung von Geschichtsstudentinnen kam. Und ich sage das bewusst im weiblichen Plural, weil es tatsächlich so war, die als Motivation sehr oft angegeben haben, dass ihnen gerade dieser Kommunikationsaspekt im Geschichtsstudium total fehlt. Das hat uns sehr gefreut, das hat uns auch nur bedingt überrascht, aber eigentlich war ja die Idee, dass wir eine sehr diverse Gruppe zusammenstellen wollten, weil man ja verschiedene Perspektiven versammeln möchte. Also es ist natürlich spannend, wenn man sehr viele junge Menschen hat, die von sich aus einfach die Begeisterung für dieses Fach in Form des Studiums mitbringen. Aber schon die haben ja mindestens eine semi-professionelle, wenn nicht professionelle Perspektive darauf. Und deswegen haben wir geschaut, dass die Gruppe divers ist, sowohl was den beruflichen Hintergrund angeht, aber auch das Alter. Das hat gut geklappt. Wir hatten von SchülerInnen, die inzwischen auch zum Großteil Studierende sind, bis zu Menschen kurz vor der Rente eigentlich alles dabei. Tatsächlich ein Großteil mit akademischem Hintergrund, vielleicht nicht in den Geschichtswissenschaften, aber das ist ganz deutlich und das zeigt aber auch die Citizen Science Literatur zu dem Thema, dass sich einfach primär Menschen angesprochen fühlen, die irgendeinen Zugang zu Wissenschaft und Forschung schon haben. Und dann haben wir etwas über 20 Leute ausgewählt, eben aus Diversitätsgründen, aber auch geschaut, was für einen professionellen Background bringen sie mit. Wir haben Menschen, die im Design arbeiten oder im Bereich Textarbeit, Bildungsarbeit, aber auch Menschen, die gar nicht irgendeinen Kontakt quasi zu dem haben, was wir im Projekt tun. Und dann hat sich gezeigt im Laufe der bisherigen Laufzeit, dass tatsächlich das mit der Motivation also schon eine Hürde ist, aber dass auch ganz viele Aspekte, die nichts mit dem Projekt haben, darauf einspielen, wie viel Zeit die Leute investieren können und wollen. Und das ist etwas, was wir verstehen, aber was für uns auch einfach ein Learning war, dass persönliche Krisen, politische Krisen, Gesundheitskrisen ganz stark darauf einspielen, ob die Leute einfach noch sich fit genug fühlen oder das Gefühl haben, dass es in ihrem Leben den Raum für ein solches Projekt gibt. Und so haben wir einfach im Laufe der Zeit auch einige Menschen verloren, was wir natürlich verstehen können, aber was sehr schade ist. Und haben jetzt eine Gruppe von so 10 bis 15 aktiven Menschen, die uns aber inzwischen eben seit 1,5 Jahren begleiten, die uns kennen, die das Projekt inzwischen sehr gut kennen und uns da wirklich hilfreich unterstützen.
Das klingt toll. Ich meine, ein bisschen, selbst wenn man nur Panel-Umfragen hat oder so ein bisschen Panel-Sterblichkeit, hat man ja immer, dass Leute dann auf die Dauer verloren gehen. Aber ich denke, es ist ein guter Hinweis für andere, die vielleicht auch mit dem Gedanken spielen, dass es einfach Faktoren gibt, auf die man keinen Einfluss hat. Also selbst wenn man es ganz toll plant und wenn man die Leute alle gut motiviert, die haben ja alle auch noch ein Leben außerhalb der Forschung. Und das kann man einfach nicht beeinflussen, ne? Wir haben es, glaube ich, eben schon erwähnt. Das Projekt läuft ja seit Frühjahr 2021 und Sie haben gerade 2-jähriges Jubiläum gefeiert. Stil echt mit einer Sammlung von Memes, habe ich gesehen. Das heißt, 2/3 der Projektlaufzeit sind rum. Was ist so Ihr Zwischenfazit zu Citizen Science? Vielleicht haben Sie Tipps. Was hätten Sie gern vorher gewusst oder im Nachhinein anders gemacht?
Unser Zwischenfazit ist, glaube ich, trotz aller Motivation auf Seiten der Teilnehmenden, und die ist definitiv immer noch sehr hoch, ist es mehr Arbeit, als wir vorher gedacht haben. Ich meine das in keinster Weise despektierlich, aber was wir gelernt haben und was, glaube ich, für uns alle sehr überraschend war, ist, dass zum einen diese Offenheit, die wir am Anfang angedacht hatten, also dieses jeder und jede kann teilnehmen in einem Umfang, der völlig selbst gewählt ist, dass eine solche Herangehensweise zu sehr viel Unsicherheit führt und dass auch sehr flache Hierarchien zu sehr viel Unsicherheit führen. Das heißt, dass die Teilnehmenden, auch wenn wir alle per Du sind und versuchen, alles auf Augenhöhe zu tun, uns doch als die ExpertInnen sehen und auch als diejenigen, die ihnen eine gewisse Sicherheit im Rahmen des Projektes geben, die ihnen nochmal Informationen an die Hand geben können, an die sie sich wenden können und die einfach eine Expertise mitbringen, die sie bei sich selbst nicht sehen. Wir hatten von Anfang an in unserem Dabeiratskonzept vorgesehen, dass die Teilnehmenden, dass wir ihnen Workshops anbieten, dass wir sie weiterbilden in verschiedenster Hinsicht. Aber auch da war, glaube ich, eine große Überraschung, dass beispielsweise, wenn es um das Thema Social Media geht, sie, obwohl sie es durchaus privat sehr intensiv nutzen, auch da viel Unterstützung auch eingefordert haben unsererseits. Um ein Beispiel zu geben, wir haben immer wieder angeboten, sie in die Kommunikation des Projektes zu integrieren, beispielsweise in den Instagram-Kanal, dass sie dafür Inhalte zuliefern können, Texte schreiben, wenn sie das möchten, und haben gemerkt, dass schon die Frage, was ist ein spannendes Thema, wie kann ich einen Text verfassen, wie ist das mit Bildrechten, was muss ich da beachten, dass das für sie gar nicht selbstverständlich war, obwohl sie es ja alle privat nutzen. Und dass wir schon da nochmal ansetzen und nochmal Informationen zuarbeiten mussten. Das heißt, ich glaube, inzwischen sehen wir das Projekt sehr stark auch als eine Form von Empowerment im Hinblick auf die Projektthemen bei den Teilnehmenden, was zumindest ich vorher so nicht vorhergesehen hatte oder nicht gedacht hatte, dass das so sein würde.
Ich würde da vielleicht anschließen noch, weil das, glaube ich, auch was ist, was ich auch nicht unbedingt erwartet habe. Wir haben ja die BürgerInnen für unseren Beirat auch tatsächlich dezidiert als ExpertInnen für verschiedene Felder ausgewählt. Christine hatte das vorhin schon gesagt, weil sie den beruflichen Hintergrund haben, teilweise zum Beispiel im Social Media Management arbeiten, also ganz nah an dem Gegenstand. Auch teilweise Leute, die zum Beispiel Social Media gar nicht nutzen, die aber trotzdem in einer Art und Weise ExpertInnen für die Zielgruppe sind, die sich damit einfach noch nicht auskennen, wo wir dann einfach gucken, okay, funktionieren unsere Erklärungen, funktionieren die Ansätze, mit einem ganz frischen Blick nochmal drauf gucken können quasi. Das ist tatsächlich das, was mich am meisten überrascht hat, dass für die BürgerInnen so die eigene Wahrnehmung gar nicht so ist, dass sie die ExpertInnen sind. Und das kennen wir alle, auch aus dem akademischen System, Imposter-Syndrom etc. Selbst wenn dir dann jemand sagt, nein, das ist doch super und du weißt das doch und du kannst das doch und das ist doch irgendwie deine Expertise, du kannst es doch einbringen, dass man das teilweise auch nicht so richtig glaubt. Und da quasi auch immer wieder zusprechen und Validierung leisten und nochmal nachzufragen und im Zweifelsfall halt irgendwie Fragen runterzubrechen oder in kleinere Einheiten zu verpacken. das ist was ich so am meisten mitgenommen habe eigentlich oder gelernt habe. Und dann tatsächlich, also es gibt ja verschiedene Ansätze für Citizen Science und auch tatsächlich verschiedene Formen, wie BürgerInnen sich einbringen können. Und da ist unser Projekt einfach sehr komplex. Aufgrund der Offenheit, Christine hatte das gesagt, aber auch, das muss man ehrlicherweise sagen, weil wir ja so ein bisschen so ein übergeordnetes Metathema haben und weil wir auch einfach ein Thema haben, was, auch wenn wir das jetzt als HistorikerInnen natürlich vielleicht irgendwie anders sehen würden, dass unsere Gegenstände absolut wichtig sind und wir müssen uns damit beschäftigen. Und ich glaube, das ist auch so, aber natürlich hat die Auseinandersetzung oder eine analytische Auseinandersetzung mit Instagram oder Geschichte auf Instagram vielleicht nicht so einen direkten Mehrwert für das individuelle Leben von BürgerInnen. Man kann das ganz gut anbinden, gerade an so Themenkomplexe wie zum Beispiel Fake News oder Hate Speech oder Algorithmen, die auch einfach, glaube ich, medial und gesellschaftlich sehr stark diskutiert werden. Aber es ist halt trotzdem was anderes. Wir haben bei uns an der Uni noch ein anderes Citizen Science Projekt, wo BürgerInnen die Wasserqualität bei sich zu Hause untersuchen können. Und das ist natürlich was irgendwie einen anderen persönlichen Nutzen hat und was vor allen Dingen viel klarer definiert ist im Gegenstand. Und das merken wir halt irgendwie bei uns im Projekt. Christine hatte das schon angesprochen mit der Unsicherheit. Die sehen wir halt bei uns auch auf thematischer Ebene, weil wir uns eben mit einem geisteswissenschaftlichen Thema auseinandersetzen. Und das ist ein sehr teilweise akademisierter und spezieller Zugang zu Dingen, der nicht immer lebensweltlich relevant angebunden ist. Und das ist auch noch so ein bisschen was, wo man dann merkt, okay, Citizen Science funktioniert sicherlich bei vielen Dingen, aber gerade dann in so einem Projekt, was auf einen so langen Zeitraum angelegt ist, ist es, glaube ich, oder hat es sich insgesamt als komplexer herausgestellt, als wir das vorher vielleicht erwartet haben.
Das heißt, es ist ganz wichtig, dass man einen Zugang anbietet und schon sozusagen im Vorfeld deutlich macht, wo ist die Anbindung zur eigenen Lebensrealität. Und dass es auch ganz wichtig ist, die Rollen vorab zu klären. Als Wissenschaftlerin in so einem Projekt hat man offensichtlich mehr Rollen als Wissenschaftlerin normalerweise. Ich denke mal, in dem Wasserprojekt ist das sicherlich auch einfacher gewesen, weil da ist ja dann klar, okay, es gibt irgendwie Leute, die Wasserproben analysieren, die sind dann die Experten und ich fülle das zu Hause ab und liefere das zu. Aber genau, bei so komplexen sozialwissenschaftlichen Themen oder kulturwissenschaftlichen Themen auch, sind halt alle irgendwie auch ein bisschen mit Experten dann, ne? Genau, ich würde gerne noch auf das Thema Social Media zu sprechen kommen, was ja sowohl inhaltlich als auch organisatorisch total wichtig ist bei Ihrem Projekt. Sie nutzen für das Projekt Social Media, wie zum Beispiel Instagram, einerseits ja als Forschungsobjekt und Datenquelle und andererseits machen Sie auch sehr aktiv Wissenschaftskommunikation über das Projekt, über diese Kanäle. Ich würde gerne zu beiden Bereichen ein bisschen was fragen. Was muss ich beachten, wenn ich als Wissenschaftlerin Social Media als Forschungstool für mein Projekt nutzen will oder mit Social Media Daten arbeiten möchte, vielleicht das erste Mal?
Man braucht, glaube ich, relativ viel Resilienz und Frustrationstoleranz insgesamt, weil Social Media Forschung vor allen Dingen aktuell doch sehr oder zunehmend schwierig wird, wenn sie nicht eh schon schwierig war. Also die HörerInnen haben das sicherlich im Einzelfall mitbekommen mit den aktuellen Debatten um Twitter seit dem Kauf durch Elon Musk. Twitter war bisher das soziale Medium, was sich noch am besten erforschen ließ tatsächlich, weil es eine Schnittstelle, eine API für Datenzugang gab, die dezidiert von ForscherInnen genutzt werden konnte. Und es findet jetzt eben eine umfangreiche API-Umstrukturierung statt und es ist gar nicht mehr sicher, ob man weiterhin quasi Zugang auf diese Daten hat, was gerade für laufende Forschungsprojekte, für laufende Dissertationen wirklich eine absolute Katastrophe ist, wenn einem auf einmal quasi die Datengrundlage wegbricht. Und bei Instagram und TikTok sieht es nicht viel besser aus, muss man ehrlicherweise sagen, weil Instagram bisher überhaupt keine, also beziehungsweise es bietet zwei APIs an, die aber quasi von ihrem Angebot her, von den Daten, auf die man da zugreifen kann, sich eigentlich für, also die meisten Forschungsvorhaben überhaupt nicht eignet, weil man an Informationen wie Kommentare oder sonstige persönliche Informationen überhaupt nicht drankommt. Und dann gibt es immer die Möglichkeit, quasi Daten zu scrapen. Das heißt, dass man quasi automatisiert über den Browser Daten abruft und speichern kann. Das ist aber auch so, dass erstens Instagram in seinen Terms die automatisierte Datenerhebung eigentlich vollständig verbietet und zweitens, dass auch technisch versucht wird, von den Plattformen das zu verhindern ein Stück weit. Also, dass man relativ viel Schleifen braucht und genau. Das ist ganz schwierig, teilweise an Daten zu kommen. Es ist rechtlich sehr unsicher und man muss sich da, glaube ich, ein bisschen informieren und einlesen und dann auch auf Projektebene eine Entscheidung treffen, in welcher Grauzone man sich da noch bewegen möchte.
Genau, also wie Mia schon gesagt hat, ist ein großes Problem, an die Social-Media-Inhalte selbst als Daten zu kommen, mit denen man als Forschende arbeiten kann, sowohl rechtlich als auch technisch. Man kann das natürlich, ich sag mal, auf einer individuellen Ebene machen. Also man kann sich beispielsweise in einem Team strukturiert jeden Tag bestimmte Inhalte, beispielsweise zu einem bestimmten Thema, eines Kanals oder was auch immer, anschauen und das dokumentieren. Das hat auch durchaus einen Aussagewert, aber man muss dabei natürlich beachten, zum einen ist es nicht repräsentativ, weil die Algorithmen der Plattformen einfach dafür sorgen, dass jeder etwas anderes sieht. Wenn man beispielsweise auf TikTok durch seine Startseite scrollt, weil ja TikTok auf einem Vorschlagssystem basiert und nicht unbedingt auf einem Abonnierungssystem. Und das andere ist eben, dass es auch nur so semi-legal ist, weil die Datenschutzrichtlinien der einzelnen Plattformen durchaus vorgeben, inwieweit man diese Inhalte in externer Form benutzen darf. Zudem hängen dann natürlich urheberrechtliche Fragen dran, Fragen des individuellen persönlichen Datenschutzes, also der Account-InhaberInnen, aber auch der Menschen, die kommentieren. Dennoch haben so kleine Einzelstudien, die planen wir jetzt auch im Projekt zusammen mit dem Dabeirat, natürlich trotzdem einen Wert, weil es sie einfach noch nicht gibt. Also das muss man klar sagen, es gibt bisher fast keine Forschung zu sozialen Medien und Geschichtsdarstellungen, zumindest in Deutschland, sodass so kleine Einzelstudien schon eine Aussagekraft haben, aber man muss es eben immer einbetten in den Rahmen, in dem man es durchgeführt hat. Also man muss immer dazu sagen, wie wurden die Daten generiert, wie hat sich beispielsweise der Algorithmus vielleicht darauf ausgewirkt, also ganz klar zu machen, dass es eben nicht repräsentativ ist. Mia, ich hätte jetzt noch was zur Problematik der großumfänglichen Auswertung, also Big Data, gesagt, aber vielleicht möchtest du dazu einfach noch mal was ergänzen.
Wir haben ja letztendlich zwei Möglichkeiten, uns mit Geschichtsdarstellungen in sozialen Medien auseinanderzusetzen. Wir können kleinere qualitative Fallstudien machen, wo man dann eben einen relativ kleinen Beispieldatensatz erhebt oder sich einfach auch manuell Beispiele anguckt. Wir haben ethnografische Forschungsmethoden, die tatsächlich explizit darauf angelegt sind, dass man ja teilnehmende Beobachtungen macht etc. Aber wir haben natürlich in sozialen Medien letztendlich auch einfach eine sehr, sehr große Datenbasis, wo ein bisschen die Frage ist, okay, können wir die vielleicht auch in der Forschung nutzen? Also um da mal einen kleinen Einblick zu geben, ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, allein der Hashtag History, was ja jetzt wirklich ein sehr allgemeines Beispiel ist, wurde auf Instagram 46 Millionen Mal genutzt, also Beiträge mit diesem Hashtag versehen. Und auf TikTok mittlerweile 78 Milliarden Mal aufgerufen. Also wir haben da wirklich riesige Datenbestände. Und da ist einfach tatsächlich so ein bisschen die Frage, wie man sich denen in der Forschung, sicherlich auch nicht vollumfänglich, aber zumindest auf Basis quasi einer größeren Datengrundlage annähern kann. Und da gibt es mit der Digital History, mit den Digital Humanities oder aber auch mit Computational Social Sciences etc. einfach mittlerweile verschiedene Möglichkeiten, mit automatisierten digitalen Methoden zu arbeiten, auch im Bereich Machine Learning etc., um vor allen Dingen, oder es ist hilfreich vor allen Dingen, um in diesen Daten zum Beispiel Muster zu finden, gewisse Themen, die gehäuft auftreten, um aber auch Netzwerke und Verknüpfungen zwischen verschiedenen Accounts, ProduzentInnen, AkteurInnen feststellen zu können. Es wird gearbeitet in verschiedenen Forschungsprojekten an der automatisierten Erkennung und Klassifizierung zum Beispiel von Hate Speech, was sehr schwierig ist, weil Hate Speech oft sehr implizit funktioniert. Und ich glaube, die Geschichtswissenschaft ist da gerade noch in so einem Prozess, wie sie diese digitalen Methoden auch für ihre Gegenstände nutzen kann. Es gibt da schon verschiedene Ansätze. Es gibt auch gerade im Bereich Twitter-Netzwerkanalyse, findet man eigentlich ziemlich viel. Aber was man auch sieht, und das ist eine, ja, glaube ich, Erfahrung, die wir jetzt auch im Projekt gemacht haben. Ich selbst bin noch, würde ich sagen, relativ analog und printnah ausgebildet worden in meinem Geschichtsstudium. Und ich glaube, das ist an vielen Universitäten noch so, wenn man in die Curricula guckt, dass ja natürlich die Digitalisierung irgendwie Einzug erhalten hat. Wir alle nutzen digitale Zeitschriften im Studium, wir alle nutzen die Online-Kataloge, wir alle nutzen Open-Access-Literatur und so weiter. Aber ich glaube, im Bereich digitaler Methoden kann auch in der grundständigen Ausbildung einfach noch mehr passieren und vielleicht auch vorgestellt werden als möglicher Ansatz, jetzt fernab vielleicht von Inhaltsanalysen und so weiter. Und da sehen wir bei uns im Projekt auch, also ich komme da auch einfach an meine persönlichen Grenzen, weil ich konnte bisher nicht programmieren. Ich habe das irgendwie bisher nicht genutzt. Und sich das jetzt nebenbei anzutrainieren und zu erlernen, ist eigentlich ganz spannend. Aber natürlich reicht das irgendwie nicht, um dann zu sagen, ich mache jetzt ein Gott weiß wie komplexes Projekt. sondern es sind irgendwie so kleinere explorative Dinge, die man dann mal ausprobiert. Und was wir vor allen Dingen machen, dass wir eher so den Weg der interdisziplinären Kooperation suchen, dass wir dann dezidiert eben mit KollegInnen gerade aus den Digital Humanities zusammenarbeiten, die einfach ja im Prinzip technische Lösungen für unsere Fragestellungen im Einzelfall haben. Und da so ein bisschen zusammen zu gucken, es ist, glaube ich, eine große Debatte in der Geschichtswissenschaft, immer diese Frage, müssen HistorikerInnen denn jetzt programmieren können in Anbetracht der Digital Born Data? Oder machen das nicht eigentlich andere? Und wir haben quasi eher die Fragestellung. Ich glaube, da gibt es keine wirklich eindeutige Antwort für. Die muss dann jeder oder jede oder jedes Forschungsprojekt für sich selbst beantworten und entscheiden und ausmachen. Aber ich glaube, das wird in der Zukunft einfach uns alle viel mehr beschäftigen müssen, sowas auch frühzeitig auf Kompetenzebene anzubahnen und zumindest eine bewusste Entscheidung für oder gegen eine digitale Methode treffen zu können. Also ich glaube, es muss nicht jeder machen. Diese ganz normalen, ja, qualitativen und quantitativen Zugänge sind weiterhin völlig in Ordnung für viele Fragestellungen, glaube ich, auch sehr gewinnbringend. Aber wenn man noch weiß, was es sonst vielleicht für Möglichkeiten gäbe, wäre es doch ganz schön, wenn man sich bewusst dafür oder dagegen entscheiden könnte.
Also auch wenn es sehr komplex ist und auch sich ständig wieder verändert und sehr wandelbar ist, man ständig dazulernen muss. Ich denke, die große Zahl an Nutzern und an Hashtags zu diesem Thema und so, das zeigt ja einfach, dass man das auch einfach nicht ignorieren kann, weil es für viele Menschen eine Rolle spielt und relevant ist. Und da muss man natürlich gucken, wie man einen Umgang damit findet.
Ja, vor allem ist es das auf Ebene der Praktiken sicherlich und auch auf Ebene der Rezeption oder so, was so einen geschichtskulturellen, popkulturellen Einfluss angeht. Aber was wir auch einfach sagen müssen, dass soziale Medien jetzt schon, aber in Zukunft noch mehr einfach wahnsinnig wichtige Quellen für die Zeitgeschichte werden. Also es ist so das klassische Beispiel, die Geschichte von Donald Trumps Präsidentschaft ohne seine Tweets zu schreiben, dürfte in der Tat schwierig werden. Und wir sehen das jetzt gerade auch ganz stark im Bereich von Protestbewegungen oder kriegerischen Auseinandersetzungen. Man denke irgendwie an die Black Lives Matter Bewegung, die halt 2013 mit dieser Benutzung des Hashtags in den sozialen Medien begann. Oder aber jetzt auch ganz rezente Auseinandersetzungen in der Ukraine, im Iran, in Hongkong, die halt in einem großen Maße auch im digitalen Raum halt verhandelt werden. Und da brauchen wir, glaube ich, einfach in Zukunft diese Datenbasis, weil uns sonst auch irgendwie einfach ein Teil gesellschaftlicher Wirklichkeit verschlossen bleibt. Und da müssen wir uns halt irgendwie jetzt auch drum kümmern, dass es diese Daten da noch gibt und dass diese Beiträge dann irgendwie noch gibt. Und ich glaube, da lohnt sich schon eine stärkere Reflexion.
Gut, und dann würde ich gerne nochmal zu dem Thema kommen, wie ich Social Media für meine Wissenschaftskommunikation am besten nutzen kann. Also auch das machen Sie in Ihrem Projekt ja sehr intensiv, halt nicht nur am Ende einmal zu posten, hier, wir haben unser Paper veröffentlicht, sondern durchaus auch aus dem Verlauf des Projekts zu berichten. Was haben Sie da für Tipps?
Vielleicht ganz allgemein nicht so viel Sorge oder Angst oder Hemmung zu haben. Also wir sind ja primär auf Instagram aktiv und begleitend auf Twitter. Twitter war für uns, glaube ich, so das vertrauteste Medium, weil wir das vorher eigentlich alle auch schon genutzt haben. Die Twitter-Storians-Community ist ja sehr rege und irgendwie so gerade den Vernetzungscharakter innerhalb der ja eher so eigenen fachwissenschaftlichen Blase, glaube ich, schätzen wir alle sehr auf Twitter. Das hat dann eher tatsächlich aber auch so ein bisschen informierenden Charakter in die Community hinein und Instagram war eben so ein bisschen der Versuch, das so ein bisschen aufzubrechen. Wir haben uns dann am Anfang auch Gedanken gemacht, wen wollen wir da ansprechen, wie wollen wir die Leute vielleicht ansprechen. Und ich kenne das irgendwie auch von KollegInnen und anderen Forschungsprojekten, die auch überlegen, einen Instagram-Kanal zu machen, dann aber sagen, ja, wir sind schon nicht so sicher, ob das funktioniert. Und ich glaube, da gibt Instagram einem aber auch die Möglichkeit, einfach ein bisschen rumzuprobieren und im Zweifelsfalle auch einfach Dinge zu ändern, wenn was nicht funktioniert. Und das ist letztendlich auch so ein bisschen das, was wir versucht haben auf dem Kanal. Also es gibt in der Wissenschaftskommunikation oder generell in der Kommunikation über Wissenschaft ja so ein bisschen die Möglichkeit, entweder mit Storytelling, mit Erzählungen zu arbeiten, also einfach fertige Geschichten zu präsentieren oder eher auf einer Metaebene über die Prozesse zu sprechen. Und das ist was, was wir letztendlich auch ein bisschen versuchen, halt einfach zu sagen, okay, ja, das haben wir jetzt aus dem und dem Grund gemacht oder wir beschäftigen uns hier mit weil oder das sind Fragen, die offen geblieben sind. Und das gibt einem natürlich dann auch die Möglichkeit zu sagen, okay, wir haben das jetzt nicht mehr gemacht, weil es irgendwie nicht funktioniert hat oder weil wir gesehen haben, dass es irgendwie ja nicht angekommen ist oder ähnliches. Und ich glaube, mittlerweile ist es dadurch, ja durch verschiedene Tools, die es gibt zur Beitragserstellung, zunehmend einfacher geworden, also gerade für Instagram zu produzieren. Und ich glaube, das kann man einfach mal ausprobieren und mal sehen, welche Erfahrungen man da so macht. Aber ich glaube auch, das ist ja auch oft so die Entscheidung, auf welche Plattform geht man, welche Plattform nutzt man, wo möchte man kommunizieren. Bei uns stand und steht auch immer noch zur Debatte TikTok. weil das natürlich einfach projektintern total Sinn machen würde. Da müssen wir aber einfach sagen, das ist vom zeitlichen Aufwand für uns aktuell einfach nicht stemmbar, weil Videos zu produzieren nochmal aufwendiger ist, als ja doch vorwiegend Text, Bild, Beiträge bei Instagram zu machen. Und das können wir einfach von unseren zeitlichen Ressourcen gerade im Projekt überhaupt nicht leisten. Und dann haben wir gedacht, lieber einen Kanal gar nicht bespielen, statt sehr unregelmäßig und halbherzig. Und ich glaube, es ist auch okay, wenn man sich primär auf eins fokussiert, wo man sich vielleicht auch einfach wohl mitfühlt und denkt, okay, das ist irgendwie eine Art zu kommunizieren, die mir auch liegt. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Es gibt ja mittlerweile auch viele WissenschaftlerInnen, die zum Beispiel Streams auf Twitch machen, also ganz viele unterschiedliche Formate. Und ich glaube, das wäre so, wenn es um Tipps geht, einfach ausprobieren und einfach gucken. Ein Medium ist auch in Ordnung, sich da mal ein bisschen reinzufuchsen und im Zweifelsfalle vielleicht irgendwann nochmal zu wechseln.
Das sind bestimmt gute Tipps, ja.
Ich würde gern nochmal betonen, wie wichtig unsere Hiwis in diesem Kontext sind. Also wir haben im Projekt 4 studentische MitarbeiterInnen, die wir genauso wie den Dabeirat auch in alles einbeziehen, was wir tun und deren Meinung und individuelle Expertise wir ebenfalls sehr schätzen. Und als jemand, der ja nicht mehr zu den ganz jungen Social-Media-NutzerInnen gehört, muss ich sagen, dass ich finde, dass der Austausch mit unseren Hiwis und auch mit den Studierenden in unserem Dabeirat sehr befruchtend dafür ist, wie wir auch selbst unseren Instagram-Kanal bespielen und wie wir auf soziale Medien und die Nutzung sozialer Medien schauen, weil wir auch daraus einfach lernen, wie unterschiedlich das zwischen den Generationen sein kann und weil ich das wirklich unheimlich wertschätze, den Input, den sie uns da geben. Und ich möchte da unbedingt nochmal betonen, dass das ganz wichtig ist und dass es auch für solche Projekte ganz wichtig ist, dass es quasi nicht nur darum geht, dass wir als fertig studierte Menschen da eine Expertise einbringen, sondern dass man eben auch auf solche Stimmen unbedingt hören sollte. Und ich glaube, wir sind sehr froh, dass unsere Hiwis uns auch da sehr, sehr stark und gut dabei unterstützen, unseren Instagram-Kanal zu befüllen.
Auch das zeigt ja nochmal gut, wie schnell sich in sozialen Medien alles verändert, wenn so ein paar Jahre Altersunterschied, sage ich mal, da schon so viel ausmachen. Das ist natürlich gut, wenn man ja verschiedene Perspektiven darauf zusammenbringen kann. Dann, ne? Gut, das Projekt läuft ja noch eine Weile. Haben Sie noch Ziele, die Sie erreichen möchten oder was Sie nochmal ausprobieren möchten, was Sie nochmal Neues machen möchten? Das würde mich noch interessieren, so ein kleiner Ausblick.
Wir hatten es ja schon mal angesprochen, also nachdem wir jetzt 2 Jahre intensiv uns mit den Grundlagen der Erforschung sozialer Medien beschäftigt haben und geschaut haben, was man dazu auf der methodisch-reflektiven Ebene, was es gibt, was man wissen muss, möchten wir jetzt im letzten Jahr intensiv in kleine und eher qualitative Forschungsprojekte gemeinsam mit dem Dabeirat starten. Wir haben mit Ihnen zusammen eine Reihe von Themen zusammengetragen und von Herangehensweisen, die wir uns gerne anschauen möchten, jetzt in gemeinschaftlichen Projekten im Verlauf der nächsten Monate, sodass wir da auch endlich, denn wir werden immer wieder danach gefragt, an den Punkt kommen, dass wir zu konkreten historischen Themen auch mal Aussagen treffen können und nicht nur zu dem Themenfeld im Ganzen. Das ist was, darauf sind wir sehr gespannt und wir hoffen, dass quasi die Vorarbeit der letzten 2 Jahre auch dazu beigetragen hat, dass die Dabeiratsmitglieder sich jetzt so bestärkt fühlen, dass sie auch das Gefühl haben, dass sie zu diesen kleinen Projekten wirklich sehr, sehr viel beitragen können. Und natürlich ist immer die große Frage der Publikation. In unserem Antrag an das BMBF steht, dass es eine Abschlusspublikation geben wird. Und das ist etwas, da sind wir gerade in der Planungsphase und schauen, was möglich ist. Denn das ist natürlich auch eine große, große Zeitfrage, einfach was Arbeitszeit und Projektdauer angeht. Und natürlich, was konzeptionell auch sinnhaft ist, wenn man eben bedenkt, dass es zu Geschichtsdarstellungen auf Instagram und TikTok im deutschsprachigen Raum quasi noch nichts gibt und wir ja auch kein Lexikon veröffentlichen möchten, sodass wir da quasi gerade im Hintergrund ganz stark überlegen, wie wir all unsere Erkenntnisse auch für die Fachöffentlichkeit natürlich noch aufbereiten können. Und was wir machen, sind eben ganz viele Formate wie dieses, quasi in denen wir die letzten 2 Jahre reflektieren und versuchen, der Fachöffentlichkeit, aber auch einer breiteren Öffentlichkeit ein bisschen was über die Relevanz unseres Themas und unsere Erkenntnisse bereitzustellen, Was uns, glaube ich, sehr wichtig ist, wie Mia das sagte, beispielsweise im Hinblick auf die historische Bewertung gegenwärtiger Ereignisse. Also was bedeutet das eigentlich für Menschen, die das gerade erleben? Aber auch das Thema Hate Speech und Fake News ist natürlich eines, was bei Social Media immer sofort ja mit dabei ist, mitschwingt und wo wir einfach wissen, dass die Verfälschung von Geschichtsdarstellungen beispielsweise im politischen Kontext eine sehr, sehr große Relevanz hat, weil es bei sehr vielen Menschen dazu beiträgt, dass sie die Gegenwart und Dinge, die gerade passieren, ganz anders verstehen, weil beispielsweise Menschen wie Putin oder Trump Geschichte einfach völlig revisionistisch darstellen. Genau, und das sind also Themen, die wir versuchen, noch ein bisschen in die Öffentlichkeit zu tragen und zu schauen, dass wir auch mit den Lernmaterialien dann eben Menschen dabei unterstützen können, auch kritisch auf soziale Medien zu schauen und mit einer gewissen Kompetenz, Medien- und Quellenkompetenz, was uns, glaube ich, allen ein sehr, sehr wichtiges Anliegen ist, dass es nicht nur eine fachinterne Bedeutung hat, was wir tun, sondern dass wir damit auch Menschen helfen können.
Super, das war auf jeden Fall nochmal eine tolle Zusammenfassung der gesellschaftlichen Relevanz des Projekts, würde ich sagen.
Danke.
Gut, hat mir sehr viel Spaß gemacht, fand ich ein sehr interessantes Gespräch.
Dankeschön.
Ja, ganz viel Erfolg bei der weiteren Arbeit.
Dankeschön.
Das war's für heute. Wenn Sie andere spannende WISCOM-Projekte kennen, freuen wir uns über eine Nachricht. Alle Infos finden Sie unter www.hra-hamburg.de. Die Hamburg Research Academy berät, qualifiziert und vernetzt junge Forschende von insgesamt 9 Hamburger Hochschulen. Unser Podcast ist Teil des Projekts zum Thema Wissenschaftskommunikation, gefördert von der Klaus-Simon-Stiftung. Bis zum nächsten Mal.